Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Diplompsychologe und Online-Coach mit über 40 Jahren Erfahrung. Das Thema heute: Hermann Hesse, ein Hochsensibler ohne Diagnose. Was Sie aus dieser Lebensthema-Analyse von Hermann Hesse für sich mitnehmen können, welche Folgen frühe Fremdbestimmung haben kann, wie Kunst eine Strategie zur emotionalen Selbstrettung sein kann, warum manche Menschen zwischen Nähe und Freiheit pendeln und wie sie lernen können, sich selbst treu zu bleiben. Hermann Hesse schrieb über Zerrissenheit, Identität, Einsamkeit und inneres Chaos. Themen, die hochsensible Menschen heute nur allzu gut kennen. Doch zu seinen Lebzeiten kannte niemand den Begriff Hochsensibilität. Was Hesse fühlte, wurde missverstanden oder als Schwäche abgetan. Heute würden wir vielleicht sagen, er war hochsensibel. Er nahm Reize intensiver wahr. Er fühlte tiefer als andere. Und vielleicht war genau das der Grund, warum seine Worte Millionen Menschen berührten und bis heute bewegen. Der Junge, der sich selbst suchte, weil andere schon wussten, wer er sein sollte. Hermann Hesse war ein großer Erzähler, nicht nur in seinen Büchern, auch in seinem Leben. Denn seine Werke sind keine erfundenen Geschichten, sondern Spuren einer lebenslangen Suche nach Freiheit, nach Sinn, nach einem Ich, das unter all den Erwartungen nicht verschwindet. Wer Hesse liest, begegnet einem Mann, der sich immer wieder entzieht, den Konventionen, der Kirche, den Ideologien. Aber dieser Widerstand war kein Luxus, er war notwendig. Denn Hermann Hesse war ein Kind, das früh spürte: Wenn ich nicht für mich sorge, verliere ich mich in euch. Seine erste Rolle: der brave Missionssohn. Geboren 1877 in Calw, wächst Hermann in einer streng pietistischen Familie auf. Die Eltern sind fromm, belesen und überzeugt davon, dass Kinder demütig, gehorsam und sittlich zu sein haben. Sein Vater ist Missionar, melancholisch, still. Die Mutter gebildet, klug, aber kühl. Aufopferungsvoll, aber nicht zärtlich. Hesse wird nicht misshandelt, aber seelisch überformt. Es ist eine Kindheit in einem Haus, in dem Gott stets größer ist als das Kind. Und in dem Gefühle bestenfalls geduldet sind, wenn sie ins Weltbild passen. Schon früh ist da dieses innere Spüren. Ich bin anders. Ich fühle zu viel, denke zu weit, reagiere zu stark. Aber in diesem Haus ist kein Raum für Anderssein. Was nicht passt, wird passend gemacht. Mit frommen Worten, erhobenem Zeigefinger und stillem Druck. Der erste Bruch: Ich will kein Frommer sein, ich will ich sein. Mit 14 spricht Hesse aus. Er flieht aus dem theologischen Seminar Maulbronn, in das ihn die Eltern gegeben haben, eine Kaderschmiede für künftige Pfarrer. Er läuft weg, will sterben. Der Suizidversuch scheitert. Danach wird er für damalige Verhältnisse revolutionär in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Diagnose: moralische Unreife. Die Wahrheit: ein junger Mensch, der sich gegen eine Identität wehrt, die ihm nicht entspricht. Ich wollte ein Dichter werden, nicht ein Nachahmer, nicht ein gefügiger Gläubiger, sondern ich selbst. Das ist Hesses Grundkonflikt und zugleich sein Lebensthema. Er spürt früh, wenn ich mich anpasse, verliere ich mich. Wenn ich mich verweigere, verliere ich euch. Und so beginnt ein Leben im Dazwischen, zwischen Bindung und Flucht, zwischen Anpassung und Rückzug. Der Schreibende als Überlebender. Hesse wird Schriftsteller, nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Notwendigkeit, denn das Schreiben ist seine Form der Selbstrettung. Es erlaubt ihm, sich auszudrücken, ohne sich zu rechtfertigen. Es erlaubt ihm, Nähe herzustellen mit sich selbst. Seine frühen Werke zeigen einen empfindsamen, wachen Menschen, der mit der Welt fremdelt, aber sie liebt. Und er versucht, in Sprache das zu fassen, wofür er sonst keine Erlaubnis hat. Zweifel, Sehnsucht, Widerspruch. Ich schreibe nicht, um zu gefallen. Ich schreibe, um nicht zu vergessen, wer ich bin. Die Ehe als zweites System. Mit 30 Jahren heiratet Hesse. Die Ehe mit Maria Bernoulli, einer Fotografin, bringt ihn in bürgerliche Bahnen. Haus, Kinder, Alltag. Aber Hesse bleibt innerlich zerrissen. Er liebt, aber er kann nicht bleiben. Er sorgt, aber er hält es kaum aus. Die Rolle als Ehemann, Vater, Bürger überfordert ihn, weil sie ihn wieder in ein Korsett drängt, das ihm zu eng ist. Er zieht sich zurück, schreibt. Und als die Familie an der Situation zerbricht, fällt er in eine tiefe Depression. Es ist, als gäbe es zwei in mir, den, der das Leben liebt, und den, der davonlaufen will. Dieser innere Zwiespalt wird zum Kern seines Werkes. Nicht als Pose, sondern als Ausdruck einer seelischen Wirklichkeit, die er nie verleugnet hat. War Hesse hochsensibel? Es gibt keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege oder historische Aufzeichnungen, die Hermann Hesse als den ersten Hochsensiblen bezeichneten. Der Begriff Hochsensibilität ist eine relativ moderne Bezeichnung. Sie wurde erst in den 1990er Jahren von der psychologischen Elaine Aron geprägt. Allerdings lassen sich in Hesses Leben und Werk durchaus Merkmale erkennen. Hier sind einige Gründe: intensive emotionale Reaktionen. Hesse hat in seinen Werken und persönlichen Briefen immer wieder von einer tiefen emotionalen Empfindsamkeit und einer starken Reaktion auf äußere Reize berichtet, was ein typisches Merkmal hochsensibler Menschen ist. Reflexion und Selbstbeobachtung. Hesse war bekannt für seine intensive Selbstreflexion und seine Fähigkeit, sich selbst und seine Umwelt tiefgründig zu beobachten. Hochsensible Menschen neigen dazu, Reize intensiver wahrzunehmen und zu verarbeiten, was zu einer ausgeprägten Fähigkeit zur Selbstbeobachtung führen kann. Drittens, die künstlerische Veranlagung. Viele hochsensible Menschen sind künstlerisch begabt und drücken ihre Empfindungen durch Kunst, Musik oder Schreiben aus. Hesse war ein Schriftsteller, der seine tiefen Gefühle und Gedanken in seinen Werken zum Ausdruck brachte, was mit der künstlerischen Ader vieler hochsensiblen Personen übereinstimmt. Rückzug und Naturverbundenheit. Hesse zog sich oft in die Natur zurück, um Ruhe und Inspiration zu finden. Hochsensible Menschen sind oft anfälliger für Überreizung und suchen daher oft Orte der Ruhe und Entspannung. Obwohl diese Punkte auf eine hohe Sensibilität bei Hesse hindeuten, ist es wichtig zu betonen, dass es keine definitive Diagnose gibt, da der Begriff Hochsensibilität erst später definiert wurde. Es ist jedoch plausibel, dass Hesse ein Mensch mit einer ausgeprägten Sensibilität war, der seine Erfahrungen und Empfindungen durch sein Schreiben verarbeitete. Die Seele als Landschaft. Die Bücher von Hermann Hesse sind keine Fiktion. Sie sind Spiegel. Jeder Text ist eine Episode aus Hesses innerer Selbsttherapie. Jedes Buch eine Bewältigungsstrategie nach dem Motto: Wenn ich es benenne, verliere ich nicht den Verstand. In dem Buch Demian erzählt er von der Spaltung zwischen Licht und Dunkel, zwischen Anpassung und Selbstwerdung. Es ist eine Geschichte über das Erwachen, aber auch über das Risiko, anders zu werden. In Siddhartha sucht ein junger Mensch nach Erleuchtung, verlässt Lehrer, Religionen, Dogmen, um am Ende bei sich selbst anzukommen. Nicht durch Wahrheit, sondern durch Erfahrung. Nicht durch Gehorsam, sondern durch Irrtum. Und im Steppenwolf explodiert der innere Konflikt. Ein Mann zerreißt sich zwischen Geist und Trieb, zwischen Kunst und Leben, zwischen Selbstverachtung und Sehnsucht nach Sinn. Das Lebensthema: Ich will ich sein, aber dazugehören. Hesses Grundkonflikt ist der eines Hochsensiblen in einer normierten Welt. Eines Menschen, der sich tief verbunden fühlt, aber sich nicht anbinden kann. Eines Kindes, das früh spürte, dass sein inneres Erleben nicht stimmt, weil es niemanden spiegelte. Also erschafft er sich selbst immer wieder neu, in Worten, Bildern und Gedanken. Er wird Maler, Meditierender, Suchender. Nie ganz Teil einer Gruppe, nie ganz Einsiedler, immer dazwischen, immer auf der Flucht vor der inneren Erstarrung. Die Strategie der inneren Emigration. Hesse zieht sich immer wieder zurück, geografisch, emotional, geistig. Während des Ersten Weltkriegs lebt er in der Schweiz, schreibt gegen den Patriotismus, gegen das Kollektiv. Er wird beschimpft, verachtet, aber er bleibt bei sich. Wahrheit beginnt mit dem Alleinsein, schreibt er. Dieses Alleinsein ist kein narzisstischer Rückzug, sondern ein notwendiger Schutzraum. Nur dort kann er denken, schreiben, fühlen. Nur dort kann er wahr sein, nicht angepasst, nicht funktional. Selbstsuche als Lebensform. Hesse hat kein Ziel, er sucht kein Happy End, er sucht Echtheit. Was für andere als Widerspruch wirkt, sein Rückzug von der Familie, seine spirituelle Suche, seine Skepsis gegenüber Ideologien ist für ihn schlicht Überleben. Ich kann nicht anders, ich muss herausfinden, wer ich bin, auch wenn ich dabei alle verliere. In einer Welt, die auf Rollen, Sicherheiten und Konformität setzt, ist das ein radikaler Akt und zugleich ein stiller. Hesse schreit nicht, er geht, immer wieder. Was bleibt? Hermann Hesse stirbt 1962. Seine Bücher leben weiter und werden gerade von jungen Menschen immer wieder neu entdeckt, weil sie von etwas erzählen, das universell ist. Vom Wunsch, nicht falsch zu sein, vom Mut, sich selbst treu zu bleiben und vom Schmerz, den das mit sich bringt. Hesse war kein Heiliger, kein Held, kein Rebell im klassischen Sinn. Er war ein Mensch, der die Zumutung des Lebens nicht überging, sondern bearbeitete. Nicht mit Theorien, sondern mit seiner Kunst. Was wir von Hesse lernen können, dass das Bedürfnis, sich selbst treu zu bleiben, oft in Konflikt steht mit dem Wunsch, dazuzugehören. Dass ein Kind, das emotional nicht gespiegelt wird, oft ein Leben lang auf der Suche nach dieser Bestätigung bleibt und manchmal ganze Bücher schreiben muss, um sich selbst zu finden. Und dass Rückzug keine Schwäche ist, sondern manchmal die einzig gesunde Reaktion auf eine Welt, die zu laut, zu schnell, zu fremd ist. Mein Schlussgedanke: Hermann Hesse war kein Mensch, der sich je wirklich fand. Aber vielleicht ging es darum auch nie. Vielleicht ging es immer nur darum, nicht aufzugeben, sich selbst zu suchen. Und vielleicht liegt darin der leise Trost, den seine Bücher bis heute spenden. Dass die innere Reise nie zu spät beginnt. Und dass man unterwegs zwischen den alten Stimmen der Anpassung und der Sehnsucht nach Freiheit irgendwann sich selbst begegnen kann. Auf meinem Blog finden Sie noch mehr Informationen und ein, zwei Videos zum Thema Hochsensibilität. Sie lesen auch Links zu Fallberichten aus meiner Coaching-Praxis, wie sich Lebensthemen zeigen können und was dahinter stecken kann. Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Haben Sie auch ein persönliches Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie auch ein 3-Stunden-Coaching. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Dann lesen Sie weiter über meine Fortbildung, die Links alle auf der Blogseite. Welches ist Ihr Lieblingsbuch von Hermann Hesse? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.